SWR 2 Forum.
Der Dichter und sein Double zum 200. Geburtstag von Gottfried Keller. Am Mikrofon ist Burkhard Müller-Ulrich. Er ist einer jener Dichter, die uns in der Schule in Gestalt von Pflichtlektüren entgegentraten, und man muss schon glückhaft liebenswerte Deutschlehrer gehabt haben, um sagen zu können, das Lektürevergnügen, die Lektürebegeisterung hätten durch dieses Element der Pflicht keinen Schaden gelitten. So steht Gottfried Keller neben dem gleichaltrigen Theodor Fontane auf dem Podest der Meistererzähler, die viele von uns erst nach und jenseits der Schule ein zweites Mal entdeckten und dann aber richtig. Was das bedeutet, wollen wir jetzt mit Ursula Amrhein, Thomas Hürlimann und Peter von Matt erörtern. Ursula Amrhein lehrt neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Zürich, also in der Gottfried-Keller-Stadt. Sie trägt nicht nur den Titel einer kellerschen Novelle als Vornamen, sondern ist seinem Werk als Forscherin und Herausgeberin des Gottfried-Keller-Handbuchs und Mitherausgeberin der historisch-kritischen Gottfried-Keller-Ausgabe in 32 Bänden vielfältig verbunden. Frau Amrhein, wie hat Ihre offensichtliche Liebesbeziehung mit Gottfried Keller angefangen? Warum er?
Ja, das hat verschiedene Gründe. Also ich war auch in der Schule eigentlich wenig angetan von Gottfried Keller, und in der Schweiz, muss man sagen, ist man von Gottfried Keller noch zusätzlich vielleicht dadurch belastet oder eingeschränkt, weil er so zum großen Nationaldichter in der geistigen Landesverteidigung stilisiert wurde. Man hat dann das Fähnlein der Sieben Aufrechten als relativ langweilig wahrgenommen. In der Schule Kleider machen Leute, ich glaube, das ist bis heute die meistgelesene Novelle. Und während des Studiums bin ich dann immer mal wieder, Vorlesungen bei Herrn von Matt und anderen, mit Keller in Kontakt gekommen, eher punktuell bei den Lizenziatsprüfungen. Da habe ich als Gesamtwerk Gottfried Keller gelesen, und das hat mich gereizt.
Wir haben einen Kollegen von Keller am Studiotisch. Thomas Hürlimann ist heute einer der erfolgreichsten und bedeutendsten Schweizer Dichter. Zusammen mit Adolf Musch erhält er dieses Jahr den Gottfried-Keller-Preis. Und im Fischer-Taschenbuch-Verlag hat er gerade ein großes Gottfried-Keller-Lesebuch herausgegeben. Herr Hürlimann, in dem Geburtstagsartikel für die Zürcher Weltwoche haben Sie den Gedanken ausgeführt, den wir mit dem Titel dieser Sendung aufgreifen, der Dichter und sein Double. Sie beschreiben diesen Gottfried Keller als einen durch und durch widersprüchlichen, ja doppelgesichtigen Typ.
Ja, ich gehe davon aus, dass er zum einen noch ein romantischer Dichter war, ein Träumer, der die blaue Blume gesucht hat, der fantastische Erzählungen geschrieben hat, und zum anderen war er ein Realist. Und ich denke, das zeigt sich auch in seiner Biografie. Ich habe beim Lesen immer wieder den Eindruck, er ist ein Dichter mit zwei Seelen. Und in den besten Texten ist er immer beides.
Sie werden wir sicher noch weiter verfolgen. Ich begrüße jetzt erstmal ganz herzlich den Grand Seigneur der Schweizer Germanistik, Peter von Matt, 26 Jahre lang Professor an der Uni Zürich, vor 17 Jahren emeritiert, aber seither jede Menge Bücher und Vorträge, darunter einer vor wenigen Wochen an einem internationalen Gottfried-Keller-Kongress in Zürich, wo Sie, Herr von Matt, den politischen Optimismus des Dichters und auch seine spätere Enttäuschung untersucht haben. Und jetzt müssen wir ein bisschen vielleicht auf den Spuren von Thomas Hürlimann erstmal in die Schweizer Geschichte eintauchen.
Also das 19. Jahrhundert ist das Jahrhundert, in dem die Schweiz aus einem Klumpen von kleinen Kantonen, die irgendwie vernetzt waren, zu einem modernen Staat geworden ist. Es brauchte zwar einen Bürgerkrieg, aber der wurde dann bereinigt und dann wurde der neue Staat gegründet. Und das Gleiche ist im Kleinen schon 1830 geschehen in der Stadt Zürich. Da hat die Stadt Zürich sich gegen das Regime, bisherige Regime der Aristokraten aufgelehnt, hat alle Mauern, alle Tore gesprengt und hat eine politisch moderne Stadt inszeniert und initiiert. Und aus schwer verharzten politischen Formen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die Schweiz eigentlich der modernste Staat Europas. Und Gottfried Keller, 1819 geboren, hat diesen Prozess mitgemacht. Und für ihn war die Verwandlung der Stadt Zürich und dann die Verwandlung der ganzen Schweiz in einen demokratischen Staat. Das war für ihn eigentlich das Grunderlebnis seines Lebens. Das war für ihn die höchste Wirklichkeit.
Er war ja noch sehr jung, als das losging, also 1830 war er 11.
Ja, das hat er so ein bisschen mitbekommen, ja. Nicht wahr? Aber von da an ging es dann
48,
weiter.
Als dieser Prozess in der Schweiz dann glücklich endete, im Unterschied zu Deutschland, muss man sagen, wo es ja schief ging mit der Revolution, 1849 dann in Rastatt, und die deutschen Revolutionäre massenhaft in die Schweiz geflohen sind, weil sie da eine Zukunft sahen. Das hat Gottfried Keller dann aufgenommen in seiner Dichtung. Kann man das sagen, dass das eine politische Dichtung war?
Ja, Gottfried Keller ist natürlich durch und durch ein politischer Mensch. Also er lebt quasi in diesem 19. Jahrhundert, das man als das lange 19. Jahrhundert auch beschreiben kann, das sich also zwischen französischer Revolution, Neuformierung des Bürgertums, Liberalismus bis zum Ersten Weltkrieg praktisch erstreckt. Und er ist auf allen Ebenen natürlich präsent. Die Politik ist ein Thema in seiner Literatur, zum Teil sehr direkt, agitatorisch. Seine ganz erste Veröffentlichung ist das sogenannte Jesuitenlied. Da ist er gegen die katholische Innerschweiz als Freischärler angetreten. Also die Konflikte, von denen wir vorhin sprachen, die wurden dann primär als konfessionelle Konflikte ausgetragen. Da ist er angetreten gegen das Konservative, das Katholische im Zeichen des Radikalliberalen. Später nimmt er politische Themen immer wieder auf und auch wenn nicht explizit von der Politik die Rede ist, seine Literatur ist welthaltig und da gehört die Politik dazu. Er war selbst Politiker, er saß im Grossen Rat für die Zürcher Landschaft, für den Landkreis Bülach und er war natürlich Staatsschreiber und als Staatsschreiber, also quasi hat er die Zürcher Regierung über 15 Jahre begleitet und ich glaube, es gibt kaum jemanden, der so nah am politischen Alltagsgeschäft war wie Keller und das schlägt sich natürlich dann schon in seiner Literatur und in seiner Haltung nieder.
Okay, jetzt haben Sie schon einen großen Lebensbogen geschlagen bis zu seiner Stellung als Staatsschreiber. Das kam ja sozusagen spät wie eine Erlösung, denn also er wollte ja erstmal Maler werden, nicht? Er wollte ja gar nicht unbedingt Autor werden, er wollte irgendwas Künstlerisches machen und hatte auch die Ambition, so den künstlerischen Habitus zu leben, in den Kneipen zu versumpfen und das Geld auszugeben, das wenige, was vorhanden war. Eigentlich war er sehr lange sehr erfolglos, hat sogar seine Mutter belogen über die Tatsache, dass er so erfolglos war. In München hat er da behauptet, er sei an der Akademie, er war es gar nicht. Also wir sehen einen jungen Mann, der eher zweifelhaften Charakters ist, oder?
Als Charakter halte ich ihn für sehr aufrecht. Er hat nach einer schweren Jugend und nachdem er als Maler gescheitert war, musste er dann auch sein Weltbild oder seine Religion aufgeben bei Feuerbach in Heidelberg. Und das betrifft auch den politischen Keller, weil er hat mit Feuerbach das Diesseits entdeckt, das Jenseits wird abgeschafft, aber er gab die Transzendenz nicht auf. Und für ihn hatte dann diese neue Republik, von der Peter von Matt vorher gesprochen hatte, fast etwas Transzendentales. Also dafür hat er gekämpft, hat er gelebt, hat er auch diese Betagsbriefe dann eben geschrieben. Und ich denke, er war in beiden Fällen äußerst aufrecht, also wie er in dieses Scheitern hineingelaufen ist, wie er den Roman in der ersten Fassung, den Grünen Heinrich, zu Ende bekommen hat, also gegen alle Widerstände, auch finanzielle, und wie er dann auch dieses Amt auf sich genommen hat. Also ich finde, es gibt wenige Menschen, die eine solche Wendung in ihrem Leben hinkriegen.
Warum ist er denn nach Heidelberg gegangen? Wer hat ihm das überhaupt ermöglicht?
Er war ja genau die Generation jener Politiker, die diesen neuen Staat gemacht haben. Und er war befreundet mit den Schlüsselfiguren. Er gehörte quasi zur politischen Clique in der Stadt Zürich. Und die haben zusammen ihm immer mal wieder was zugehalten und haben auch diese Deutschlandreise ermöglicht, den Deutschlandaufenthalt, den er dann noch in Berlin verlängert hat. Also viele Jahre ist das gegangen. Und das hängt mit der Förderung durch die Elite der Stadt zusammen. Mhm. Und diese Elite hat ihm dann auch die Möglichkeit gegeben, Staatsschreiber zu werden, eines der höchsten Ämter im ganzen Kanton. Er ist zwar zur ersten Sitzung viel zu spät gekommen, aber nach dem Skandal seines zu spät kommens, da war er ein unglaublich minutiöser, perfekter, präziser Diener des Staates.
Das fällt bei Keller ja überhaupt auf, wie gut vernetzt er war. Also eben mit den politischen Leuten, mit einem Alfred Escher, der denselben Jahrgang hat wie er. Aber es ist nicht nur jetzt eben diese politische Clique, diese radikal-liberale Kreis in Zürich, dem er sich anschließt, nachdem er gescheitert als Maler aus München zurückkommt, sondern er beschreibt rückblickend, das ist natürlich auch etwas ein Gründungsmythos, in Zürich ist ja auch die deutsche Emigrantenszene. Also, und die hatten ein Zentrum, das war der Verlag Literarisches Comptoir Zürich und Winterthur. Und dieser Emigrantenverlag, der hat eben Leute wie Georg Herweg, den großen Vormärzdichter, Marx, Heine, Ruge und so weiter verlegt. Und Keller beschreibt sehr anschaulich, wie er in dieser Zeit so quasi versumpft und in einem Dämmerzustand ist. Und dann liest er diese politische Literatur und er beschreibt das in seinen autobiografischen Skizzen wie ein Erweckungserlebnis. Also ich bin plötzlich erwacht und das Politische zündet mich an. Und da ging er nach Heidelberg, weil er fand oder auch so informiert wurde, dass er in Heidelberg eben Geschichte studieren kann und dann historische Stoffe für das Drama entwickeln. Und dann kam eben diese entscheidende Feuerbach-Begegnung.
Dann hat er erstmal die romantischen Zirkel kennengelernt in Heidelberg. Das war natürlich in zweierlei Hinsicht wichtig, weil er persönlich erstmal so Umgang pflegte mit sehr bekannten Leuten auch schon. Und zweitens auch, weil die Idee ihn ansprach. Das war ja nun wirklich die Mode der Zeit in der Literatur. Aber das dauerte alles nur kurze Zeit. Dann kam Feuerbach, antiromantisch, wie es nicht mehr geht. Aber auch Feuerbach hat nur kurze Zeit vorgehalten. Dann war das, was Feuerbach metaphysisch zu bieten hatte, auch nur sehr schmale Kost. Und da gibt es vielleicht ein Bedürfnis bei Keller, was fortbesteht, was wir noch erörtern müssen, was einerseits mit seinem Verhältnis zur Kirche, was ein sehr kritisches war, zu tun hat, aber auch darüber hinaus mit dem Glauben überhaupt.
Ja, also die Feuerbach-Zeit blieb für ihn schon sehr wichtig, weil da geschah die Loslösung vom Unsterblichkeitsglauben. Der Gottesbegriff, das ist bei Keller eine komplizierte Sache. Das ist nicht einfach absoluter, trockener Atheismus, aber das Wissen um das Definitive des Todes, das kommt dort und dazu bekennt er sich bis zuletzt. Aber er freut sich darüber, weil er sagt, dadurch wird die diesseitige Wirklichkeit reicher, sie wird schöner, weil es nur kurz ist, aber ich habe es hier. Und das zieht sich dann auch durch seine Lyrik bis zu den berühmten Augen meiner lieben Fensterlein, das, wo er auch dann am Schluss mit dieser gewaltigen Steigerung, also noch bin ich hier, noch bin ich hier und noch genieße ich die Schönheit dieser Welt. Also das ist dann die Schule dieses Philosophen, Feuerbach-Schule, hat ihn auch befreit und reicher gemacht.
Man darf auch nicht vergessen, er hat noch in Zürich, bevor er losgereist ist, gegen Feuerbach geschrieben. Er träumte davon, fantastische Geschichten à la E.T.A. Hoffmann zu schreiben. Also er war noch ganz dieser Romantik verhaftet, kommt dann dahin, schreibt den Satz nach der Begegnung mit Feuerbach, ich mache Tabula Rasa, also genau das, was Peter von Matt vorher gesagt hat, und wird sozusagen über Nacht ein anderer. Aber er entdeckt dann, vor allem beim Schreiben des grünen Heinrich. Also er schafft da ja nicht nur sich selbst, sondern auch eine Figur neu. Und in diesem Schreibprozess entdeckt er eben doch, dass etwas Transzendentales, etwas Religiöses auch in ihm immer noch drin ist oder eben in seiner Diesseitsfreude. Natürlich ist dann der Tod diese Grenze, aber ich habe nicht das Gefühl, wenn er dann später die Betagsbriefe schreibt, dass er da bigott ist oder dass er lügt oder was ihm teilweise vorgeworfen wurde, sondern ich glaube, das ist ein ganz ernstes Ringen. Was ist das Metaphysische? Was ist Gott? Also die Frage bleibt. Und er freut sich bis zum Schluss, dass er als atheistischer Poet gefeiert wird, vor allem in Deutschland. Aber es heißt dann auch, das Wort Gott taucht auf im Zusammenhang mit dem Tod der Schwester, mit der Erlösung von ihrer schweren Krankheit. Also so radikal hat er nicht Tabula Rasa gemacht. Das zieht ihn immer wieder hin und her. Es sind deshalb immer auch romantische Elemente in seinen besten Gedichten, wie in der Winternacht oder eben in Augen meine liebsten Fensterlein. Es gibt eine andere Welt, die ihm durch diese Fensterlein, die auf ihn zukommt. Es ist kein radikal abgeschafftes Jenseits.
Diese weltanschaulichen Fragen, seine Haltung in diesen Fragen, die kennen wir ja jetzt nicht nur durch Briefe, sondern, und das ist ja jetzt auch interessant, durch sein Schreiben selbst. Und sein Schreiben, das hat ja einerseits natürlich das erzählerische Fabulieren als Grundlage, aber dann sind immer essayistische Exkurse da drin. Das ist zum Teil sehr bekenntnishaft, zum Teil aber auch raffiniert, selbstbeobachtend und problematisierend. Also keineswegs platt, sondern schon sehr modern, würde ich sagen, subtil in dem Sinne, dass er sich eben selber als Schreibender beobachtet, auch überhaupt die Schriftsteller, die Autoren thematisiert, ein ewiges Thema, einerseits spöttisch sich drüber hermacht, aber natürlich auch immer sich selbst auch in Frage stellt dabei.
Man muss natürlich immer etwas aufpassen, was programmatische Selbstaussagen sind eines Autors. Also Keller hat sich ja programmatisch in Berlin als realistischer Autor verortet, zeitgleich wie Fontane, unabhängig, aber zeitgleich formulieren sie das absolut gleiche realistische Programm aus, aber ihre Literatur ist meilenweit entfernt. Und ich finde Kellers Literatur schon nicht so thesenhaft, sondern was spannend ist bei ihm, dass im Erzählen solche Reflexionen immer mit einfließen. Also wir haben wenig programmatisch reflektierende Passagen und dann wieder erzählende, sondern er schafft das in einer unglaublichen Weise zu vermitteln. Also wir können den Grünen Heinrich nehmen, wo er zum Beispiel, den schreibt er, hat er ja in Zürich begonnen und nach Feuerbach schreibt er ihn völlig um in Heidelberg, weil er ihn nicht mehr so fortsetzen kann. Und er schreibt dort programmatisch, er wolle im Grünen Heinrich zeigen, wie meine Kindheit und die Religion verkuppelt wurden. Also er will sich von dieser Religion, dieser Kirche befreien. Und dann kommen unglaubliche Bilder, eben mit dem goldenen Hand so, wie er diese Gottesbilder aufruft und verabschiedet. Und das ist aber nicht programmatisch als Atheismus ausformuliert. Ich finde, wenn Sie auch von der Fabulierlust oder von dem sprechen, was vielleicht auch die Qualität von Kellers Erzählen ausmacht, dann ist darüber ja viel diskutiert worden. Eben, man kann vom Romantischen, vom Märchenhaften sprechen, aber ich finde, Keller hat eine unglaubliche Formulierungsgabe und das frappiert einem bei jedem Lesen wieder neu.
Auch eine Wortfindungsgabe.
Genau, das ist
er hat die Sprache ja wirklich sehr bereichert.
Das ist unglaublich.
Ich habe mir neulich noch mal rausgeschrieben, den Fluch Kreuzmillionenhagel.
Ja,
da muss man mal drauf kommen.
Ja, wenn ich nur so ein kleines Beispiel machen darf, eben diese Formulierungsgabe, das ist so eine Lust am Beschreiben, an Dingen, die dann auch etwas ironisch in die Ferne gerückt, sehr perspektivenreich geschildert werden. Und er greift da so Dinge auf, also vielleicht einmal beschreibt er eine Festtafel. Und in der Art, wie er diese Festtafel beschreibt, kommt eine ganze Kulturgeschichte mit zum Ausdruck. Oder nur so ganz kleine Dinge, im Nebensatz, wenn er beschreibt in den Seldwiner Novellen, wie sich Pankratz der Schmoller und Lydia, die er gewinnen möchte, für sich begegnen und sie, so ein unklares Verhältnis und sie tut etwas, was ihn eigentlich stört. Und dann entwickelt Keller nicht, ja, das stört ihn jetzt, sondern er sagt nur, seine Seele rümpfte leise die Nase. Und von diesem Moment an war er in sie verliebt. Und ich meine, da weiß man sofort, wie die Geschichte ausgeht. Und Keller nimmt so ein Sprichwort wie die Nase rümpfen. Und dann überträgt er das, dieses Körperhafte und dieses Seelische, in einer Formulierung, die einfach unglaublich einleuchtend ist, die einem wirklich Vergnügen macht. Und nur so in diesem Nebensatz ist die ganze Geschichte verpackt. Und das muss man bei Keller auch lernen zu erkennen. Man kann Keller auch nicht ganz so einfach lesen, wie oft unterstellt wird.
Ich möchte eigentlich das aufgreifen in dem Zusammenhang. Als Keller plötzlich berühmt war und sein Ruhm eigentlich durchgehalten hat bis zu seinem Tod, also 71 ist dieses Ereignis, das ihn berühmt gemacht hat, darüber können wir ja dann noch reden, aber von da an ist es wieder der wiederkehrende Topos der besten literarischen Köpfe, ist die Magie von Kellers Prosa. Es ist die Prosa, die man absolut hinreißend findet, aber es gibt keine präzise Bestimmung dessen, was das ausmacht. Ich habe ein bisschen zusammengestellt, solche Formulierungen, wenn Robert Walser sagt, über den grünen Heinrich, der grüne Heinrich ist von entsetzlicher Schönheit. Das ist natürlich auch wiederum ein Walser-Satz. Aber Jakob Burckhardt hat über Romeo und Julia gesagt, die Novelle ist weinend schön. Es sind alles Formulierungen, die einerseits die Bedeutung festlegen und andererseits dieses Phänomen der Kellerschen Prosa als ein Rätsel bestimmen. Spittler sagt, seine erzählende Prosa ist wohl das Höchste, was auf diesem Gebiet in deutscher Sprache geschrieben worden ist. Also es ist immer so, man steht bewundert vor dieser Sprache, aber man hat die Begriffe nicht um die...
Da sind wir ja jetzt chancenlos wirklich, hier an diesem Tisch, das Spezifische so an Keller noch rauszuarbeiten, wenn schon die großen Kollegen das nicht besser konnten. Was meint denn Walter Benjamin mit dem Satz, die Bücher würden zu den zweideutigsten und gefährlichsten Produkten der Literatur gehören?
Das schreibt er, also Benjamin ist ja während des Ersten Weltkriegs in Bern, also weil er sich dem Militärdienst entzieht. Und das ist ganz spannend, wie intensiv er sich dort mit Keller auseinandersetzt. Also als zum Beispiel der schweizerische Landesstreik, der Generalstreik abläuft, also das politische Ereignis für die Schweiz, da sagt Benjamin, ich lese Keller und ausschließlich Keller und ich lese den grünen Heinrich und das ist eben das Gefährlichste und Zweideutigste. Und bei Benjamin ist es natürlich jeweils auch etwas schwierig, weil Benjamin genau eben auch so wunderbare Formulierungen hat. Und wenn man das dann versucht aufzulösen, ist es auch nicht ganz einfach. Und Benjamin, glaube ich, zielt mit dieser Ambivalenz, mit diesem Zweideutigen, mit dem Gefährlichen eben genau darauf, dass sich Kellers Werk einem ordnenden Zugriff letztlich entzieht. Also man kann es nicht definitiv irgendwo einordnen und einschubladisieren. Und das merkt man eben, wenn man mit literaturgeschichtlichen Kategorien an ihn herangeht. Aber man sieht das auch zum Beispiel an den Leuten von Seldwyla. Die sind ja zweiteilig, also einen ersten Teil, einen zweiten Teil hat er geschrieben. Er schreibt beide Male ein Vorwort und dann kommen Legenden. Und im ersten Vorwort charakterisiert er so, wie dieses Seldwyla als antikapitalistisches Prinzip sozusagen funktioniert. Und dann sagt er, er wolle jetzt aber Geschichten erzählen, die nicht eigentlich nur dort, die könnten zwar nur dort geschehen, aber nicht eigentlich zu Seldwyla gehören. Hm. Und dann erzählt er zum Beispiel die Geschichte von der Frau Regel am Rhein, die von außen nach Seldwyla kommt und ihren Sohn großartig zu einem Bürger und ökonomisch erfolgreichen Mann erzieht. Und wenn man das jetzt liest, dann hat man vollkommen dieses Zweideutige. Ist das jetzt eine positive oder negative Geschichte? Denn die Frau Regel am Rhein als Auswärtige zerstört letztlich das Prinzip von Seldwyla mit dieser Erziehung. Sie zieht einen tüchtigen Bürger heran und im zweiten Teil dann der Leute von Seldwyla ist dieses Seldwyla genau durch solche Leute nicht mehr lebbar. Und da hat man diese Ambivalenz, ist jetzt eine positive Bildungsgeschichte oder trauert man da auch etwas Verlorenem nach. Und das, glaube ich, das kann man an vielen weiteren Stellen zeigen, das macht es so spannend, auch Keller zu lesen.
Das ist ja Thomas Hürlimanns These. Also wir hören dauernd zwei, 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 zweideutig, zweiteilig.
Ja, und es gibt Momente, glaube ich, wo er etwas verrät von dem, was ihn so eigen macht und so letztlich auch so schwierig fassbar. In Annas Tod und Begräbnis wird der Sarg über den Hügel getragen. Am Sargende ist ein Fenster eingefügt. Und dieses Fenster ist nun eine Glasplatte, die der Schreiner von einem Bild abgenommen hat. Auf diesem Bild waren drei Engel. Und jetzt scheint plötzlich die Sonne in dieses Glas hinein. Hinter dem Glas ist Annas toter Kopf sichtbar und auf dem Glas erscheinen plötzlich die Engel. Und dann sagt er, mein Gefühl war objektiv, als er das sagt. Es ist subjektiv bis ins Letzte, denn er ist todtraurig, das ist seine Geliebte, die stirbt. Und gleichzeitig sagt einer, der jetzt also in dieser Trauer ist, indem er die Schönheit dieses Bildes erkennt, ich objektiviere mich, um das zu erkennen. Man hat also den traurigsten und eigentlich fast den kältesten Menschen in einer Person und sprachlich ist das in einen Satz gefasst, der eben beides ist. Also ich habe ihn, ich glaube, etwa 20 Mal abgeschrieben, um dahinter zu kommen, wie könnte er das gemacht haben. Und das soll es ja teilweise bei Brahms geben, dass da plötzlich innerhalb eines Taktes geht etwas von Dur in Moll oder umgekehrt. Und er ist einer, der das auch schafft. Und dann kann man eben sagen, ja, das ist jetzt der Objektive, der uns das ganze Arrangement, wie er zu diesem Gefühl kommt, mitteilt. Und auf der anderen Seite ist es der Subjektive, der weint, wie der Leser auch, wenn er das liest. Es ist nahezu nicht zu fassen, aber es gibt mehrere Stellen in seinem Werk, wo man dann eigentlich sieht, doch ein bisschen, wie er es macht, indem er die Subjektivität und die Objektivität in einem hat, manchmal in einem Satz. Man fällt dann teilweise auch auf ihn herein und muss es plötzlich anders sehen, als man es auf der Seite vorher noch gesehen hat.
Er hat ja immer wieder gesagt, er verstehe nicht, dass die anderen Schriftsteller alle sagen, das Schreiben sei so schwer und so mühsam und so. Er schreibe unglaublich gern, ihm gefalle das. Er habe noch nie das Gefühl gehabt, dass das Schreiben schwierig sei. Es ist aber so, dass er zwischen deinen Schreibphasen, wo er dann fast ekstatisch geschrieben hat, in tiefen Depressionen, sehr langen tiefen Depressionen lebt und überhaupt nicht schreiben konnte. Seine Briefe hat er gelegentlich ein Jahr lang nicht beantwortet und dann plötzlich einen Brief hingeworfen, der selber wieder ein Kunstwerk ist. In der Qualität sind seine literarischen Werke und seine Briefe gar nicht zu unterscheiden. Seine Briefe sind ein reines Vergnügen. Es gibt keinen deutschen Schriftsteller, nehme ich an, der je Briefschlüsse in einer solchen differenzierten Fülle und mit solchen Wortspielen und mit solchen Witzen zustande gebracht hat. Da hört er auf und schon ist wieder ein Wort da, das man noch nie gehört hat, weil er eben jetzt in seinem Glückszustand ist und da kann er alles. Und dann kann er eben auch schreiben. Er hat ja auch gesagt, er habe nie Grammatik studiert oder gelernt. Er schreibe immer genauso, wie es ihm eben im Moment in die Feder gehe. Deshalb kommt es dann zu diesen höchsten Vertracktheiten in der Syntax, die aber, wenn man sie durchliest, glatt durchlaufen.
Das ist das Geheimnis.
Ja. Das ist der Punkt.
Ja. Ja. Also wir haben ja jetzt gerade bewundert, wie Keller offensichtlich genial physikalische Phänomene in Numinosis teleskopiert. Dazu gehört auch die absolute Zeitsouveränität seines Erzählens, scheint mir, weil einerseits ist er sehr großzügig im Ausholen. Also wenn es ihm beliebt, dann kann er sozusagen Blasen in die Zeit werfen und das dehnt sich unendlich. Aber dann gibt's Schlüsse und Sprünge. Ich hatte das Gefühl, manches war einfach der Hast geschuldet. Kann das sein am Ende?
Ja, es gibt schon, vor allem in der späteren Zeit, als er dann für die Deutsche Rundschau immer geschrieben hat. Und die hatten natürlich Termine. Und da kam er ständig in diese Situation, wo ein Text, der noch nicht ganz fertig war, wurde einfach vom Verlag eingefordert. Und dann musste er auch, wenn er irgendwie betrübt war oder in seiner brummigen Phase lebte, musste er irgendwie etwas fertig machen. Und bekannt ist ja auch, dass der letzte Roman unter solchem Druck eben dann ein bisschen abrupt fertig gemacht wurde.
Der Martin Salander.
Ja, das gab es schon. Aber diese Spuren finde ich eben gerade auch, wenn man einmal die Sache ein bisschen kennt, finde ich diese Spuren des Abbrechenmüssens auch irgendwie attraktiv. Das sind, man merkt dann, daran kann man dann sehen, was es heißt, wenn er in seiner besten Verfassung dann einfach einen Text durchzieht und zur Vollkommenheit bringt. Dass alle sagen, wir wissen nicht, warum das so grandios ist. In den 70er Jahren sind ja sehr viele solche Narrative zu einzelnen Schriftstellern. Ein Narrativ, das seine Besonderheit herausholt. Sehr viele davon sind dort liquidiert worden, weil alles sozusagen unter einer Einheitsoptik die Literatur untersucht wurde und qualifiziert wurde, sodass dieser außerordentliche Rang, den Keller bis weit über die Mitte des 20. Jahrhunderts hinaus hatte, den hat er gegenwärtig nicht mehr. Also diese Magie der Vollkommenheit, einer vollkommenen Prosa, von der spricht niemand. Und dazu kommt das, was Sie am Anfang gesagt haben, es ist mit dem verbunden, dass er eben in den Schulen gelesen wird und das sollte verboten werden. Weil die Schüler sind schlechthin nicht imstande, einen Kellertext zu würdigen. Das wird dann reduziert auf den Klamauk, den es bei Keller schon gibt, aber das ist nicht die Sache. Da gibt er dem Affen Zucker einfach. Aber die Höhe seiner Kunst liegt nicht darin. Und das finde ich jetzt einfach so rezeptionsgeschichtlich, finde ich das interessant zu schauen, wie wird heute über Keller geschrieben und ob dieser Topos von der rätselhaften Vollkommenheit der Prosa Kellers, ob der überhaupt kommt oder ob er sozialgeschichtlich oder politisch.
Also die Kellerrezeption ist natürlich schon auch vielschichtig und ich lese ja auch in den Seminaren viel Keller und da geht es mir wirklich auch sehr darum, einfach zu lesen und zu verstehen, wie das funktioniert. Und die Rezeptionsgeschichte von Keller, die verläuft ja spannend. Eben einerseits wird er von den Naturalisten, von den Modernen auf den Schild gehoben, also mit seinem Tod bricht das nicht ab, die Rezeption, sondern er gilt als moderner Autor bei Otto Brahm. Dann kommt die Antimoderne, die vereinnahmt ihn als Heimatschriftsteller. Dann fallen seine Geburtstage in die, oder Todestage, also die feiern in den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Dann wird er zum Schweizer Autor stilisiert. Und man muss Keller wirklich Schicht für Schicht abtragen und befreien von solchen Dingen. Das ist jetzt auch zum Beispiel mit dem Sinngedicht, was mich so fasziniert hat. Das Sinngedicht ist eben genau in diesen Narrativen nicht aufgegangen. Und man hat es versucht, feministisch zu deuten, also Anführungsschlusszeichen, immer gesagt, spricht er jetzt positiv oder negativ über die Frauen? Ist er jetzt ein Frauenfreund oder ein Frauenhasser? Und das war für mich gar nicht die Frage. Da kommt man an den Keller nicht heran, sondern das Sinngedicht verhandelt in der Nachgeschichte eben der Säkularisierung die Frage neu, was ist der Mensch? Es entwickelt eine Anthropologie des diesseitigen Menschen. Und Keller tut das, indem er ein Paar sich, bevor es sich selbst findet, dauernd Heiratsgeschichten erzählen lässt. Und das ist ganz altmodisch in der Novellenform geschrieben, aber plötzlich, wenn man diese Geschichten nebeneinander liest, ist es plötzlich ganz modern, indem wir ein serielles Erzählverfahren haben, sodass sich die Erzählungen dauernd ineinander spiegeln und plötzlich merkt man, wie Keller bloßlegt im Erzählen, wie die Geschlechterdifferenz funktioniert. Er bestätigt sie weder biologistisch noch so, sondern er zeigt, wie diese Bildkonstruktionen funktionieren. Er zeigt, wie koloniale Diskurse funktionieren. Und das finde ich unglaublich, dass er eigentlich da, wie die Ideengeschichte des Bürgertums, auch eine Mentalitätsgeschichte, bloßlegt in der Art, wie er das erzählt. Und ich hoffe schon, dass solche Aspekte in den Kellerlektüren mehr beachtet oder diskutiert werden.
Und wir haben auch ein kleines Problem, was natürlich wir am Anfang der Sendung schon gestreift haben. Er ist ein deutschsprachiger Autor, ein Deutscher könnte man fast sagen, weil er selber auch dachte, wenn Deutschland irgendwie mal so frei wird wie die Schweiz, dann könnten die sich vereinigen. Das war eine verrückte Utopie. Aber in Deutschland fehlt natürlich bei der Kellerrezeption und beim Kellerverständnis das Schweizer Element vollkommen. Wir haben es versucht, ein bisschen zu streifen. Sie haben vorhin den Namen Alfred Escher genannt. Den kennt niemand in Deutschland. Was war das für eine merkwürdige Rivalität oder auch Freundschaft dieser beiden Gleichaltrigen? Sie waren ja vom selben Jahrgang, hatten Sie gesagt, Frau Amrhein.
Also es ist tatsächlich so, dass ich war oft bei der Fontane-Gesellschaft zu Kellervorträgen eingeladen. Da merkt man tatsächlich, dass es in Deutschland Schwierigkeiten gibt, Keller zu lesen. Die sind mit Fontane, der funktioniert ganz anders, und Fontane hat seine großen Romane ja geschrieben, als Keller schon tot war. Also das ist wirklich schon fast wie
in verschiedenen Zeiten. Aber auch das Bürgertum von Fontane ist ein anderes Bürgertum,
genau,
als von Keller.
Genau, es ist ganz anders. Aber wenn Sie jetzt konkret nach Alfred Escher fragen, dann sprechen Sie natürlich eine ganz große Figur des 19. Jahrhunderts an. Alfred Escher kommt im Unterschied zu Keller aus sehr reichen, aus sehr etablierten Verhältnissen. Sie sind im selben Jahrgang geboren, quasi als Nachbarskinder aufgewachsen. Und während Keller eben zum Dichter wird, ist Alfred Escher wirklich der Jungstar, der sich in der Politik, in der Wirtschaft überall sehr schnell etabliert einbringt, eigentlich eine Gründerfigur der modernen Schweiz ist. Er gründet die Eisenbahnen, er ist Nationalratspräsident, also Gotthardbahn vor allem. Er gründet oder gehört zu den Mitbegründern der ETH Zürich. Also das ist eine ganz wichtige Figur. Und Alfred Escher war eben für eine kurze Zeit Staatsschreiber, als Keller mittellos aus München zurückkehrte, und hat ihn kurz quasi als Kanzlisten oder Praktikanten oder Aushilfskraft eingeladen. Und dann wollte es der Zufall, wie Keller die Reisestipendien der Zürcher Regierung bekommen hat, dass Alfred Escher im selben Alter bereits Regierungsrat war, Bildungsdirektor, und er dann diese Stipendien bewilligen musste. Und so kamen die natürlich in ein Abhängigkeitsverhältnis. Und Keller hat zum Teil sehr geschimpft über Escher, das sei ein besonderer Tyrann, der zwinge ihn jetzt das und das zu tun. Aber Keller hat Escher finanziell viel zu verdanken. Und wie Keller dann aus Berlin zurückkommt, muss man wissen, Keller war 7 Jahre abwesend. Seit der Gründung des Bundesstaats, während Escher Karriere macht, ist Keller für 7 Jahre ganz weit weg. Und jetzt kommt er zurück und sieht, was aus diesem Glücksversprechen der 48er geworden ist. Und er sieht den Wirtschaftsliberalismus, für den Escher einsteht. Und was tut Keller? Also das finde ich natürlich unglaublich. Statt dass Keller irgendwie dankbar ist oder sich etwas zurückhält, hat er so ein schlechtes Gewissen, auch gegen Escher, dass kaum ist er zurück, schießt er in der Presse gegen das System Escher und gegen Escher los. Also eine Nationalratsrede von ihm oder eine Grossratsrede, sagte, der würde ja reden wie ein NZZ-Redaktor, was herabsetzend gemeint ist, und dann karikiert er die NZZ-Redaktoren als Lager von alten Römern und so weiter. Dann schießt er gegen die Fabrikanten und so weiter, gegen das geldstolze Gebaren von Escher. Also wirklich ganz massiv aus der Seite der demokratischen Opposition. Und dann wird er von der Escher-Regierung zum Staatsschreiber gemacht. Und da ist natürlich schon dann die Frage, oder was ist da abgelaufen? Will man ihn mundtot
machen? Das ist repressive Toleranz vom Feinsten.
Es ist ganz viel. Keller war ja damals auf der Seite der Demokraten, und die Demokraten waren hell begeistert, weil sie dachten, sie hätten jetzt jemanden in der Regierung. Und das müsste man jetzt ganz genau anschauen, was das dann bedeutet. Keller wohnt dann nach der Staatsschreiberstelle auch als Nachbar von Escher in der Enge. Die haben dann wirklich eine nahe Beziehung. Keller dann vor allem zur Tochter von Escher. Und dann, wie Escher stirbt, setzt sich Keller für ein Escher-Denkmal ein. Also Keller initiiert dieses große Escher-Denkmal, das heute vor dem Bahnhof Zürich steht. Und der allerletzte Artikel überhaupt, der allerletzte veröffentlichte Text von Keller ist zur Eröffnung dieses Denkmals.
Ein Sinn für Formensymbolik eines großen Künstlers würdig auf alle Fälle. Als er starb selbst, Gottfried Keller, da war auch was los in Zürich, nicht wahr?
Ja, die größte Beerdigung, die es in Zürich je gegeben hat und so. Und ja, Keller war ja schon, als er 50 war, wurde sein Geburtstag hoch gefeiert. Aber in Zürich und in der Schweiz war Keller eigentlich, ich übertreibe jetzt, er war eigentlich immer am meisten populär und beliebt wegen eines einzigen Gedichts, nämlich Um mein Heimatland, um mein Vaterland, das von einem sehr begabten Musiker vertont wurde, und das wurde eines der bekanntesten Heimatlieder und ist heute noch eines der bekanntesten Heimatlieder der Schweiz. Und für die meisten Schweizer ist Keller der, der dieses Lied gedichtet hat. Sonst wurde er eigentlich nicht sehr gelesen. Berühmt wurde Keller in Berlin und durch Berlin. Und er wurde in kurzer Zeit so berühmt, das hat Fontane genervt. Und Fontane hat, als die 7 Legenden herauskamen, und das ist ja die, vielleicht die raffinierteste deutsche Prosa des 19. Jahrhunderts, da hat er vom Leder gezogen. Das seien 7 erwürgte Tauben, sagt der Fontane. Und der Fontane ist real genervt. Er schreibt dann einen Satz, der jetzt immer wieder zitiert war. Keller sei eigentlich nur gut, wenn er Märchen schreibe. Keller sei ein ausgezeichneter Märchenschreiber, und wenn er gut sei, seien es immer Märchen. Das ist ein absoluter Nonsens, aber in der Kellerausstellung, die jetzt in Zürich gezeigt wird, wenn man hereinkommt, ist dieser Satz von Fontane als erstes sichtbar. Der Mann, der den Grünen Heinrich geschrieben hat. Das ist unvorstellbar.
Ich stelle zum Schluss fest, wir haben gewisse Schwierigkeiten, die Bewunderung wirklich körnig vor uns zu fassen, dass man genau sagen kann, was es ist. Manches geht nur auf Umwegen vielleicht. Der Name Fontane ist da sehr hilfreich. Wir könnten stundenlang diskutieren, was ist Keller, was eben Fontane nicht ist und vice versa. Und ich möchte zum Schluss noch einen ganz anderen Namen in die Runde werfen. Es gibt noch einen dritten Zeitgenossen, der fast genauso alt war und in dieselbe Richtung gedichtet, geschrieben hat. Ich meine keinen deutschsprachigen, sondern Flaubert.
Die Zeitgenossenschaft stimmt und die Bedeutung stimmt vermutlich auch, aber der kulturelle Hintergrund ist natürlich etwas anderes, denn hinter Flaubert steht Paris und steht das literarische Paris jener Zeit. Er wohnt zwar da in Rouen, aber der ist ständig in Paris und das ist eine andere Welt. Und seine Romane, die haben den Balzac im Hintergrund. Nicht? Den hat Keller nicht im Hintergrund. Aber er muss diesen Balzac übertreffen. Deshalb ist hier der Vergleich schwierig. Aber wenn man jetzt europäisch blickt, dann würde man schon sagen, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist in der deutschen Literatur ragen Keller und Fontane. Ich würde die beiden eigentlich gleich betrachten. Fontane ist ein anderer Autor, aber ist sicher ein ebenso großer Autor wie Keller.
Aber würde ich da einwenden, als Stilist ist Keller eindeutig großartiger. Also das, was er teilweise macht, Sie haben das mal angesprochen, Herr Müller-Ulrich, mit der Zeit, dass Keller die Zeit verlangsamt, dass er also in ganz langen Sätzen eine Zeitdehnung vornimmt und dann kann er das plötzlich wieder beschleunigen. Ich kann mich irren, aber solche Dinge fand ich bei Fontane nie. Oder zum Beispiel in Romeo und Julia, wie aus einer blühenden Gegend eine Todeslandschaft wird, wo dann plötzlich sogar der Rauch stehen bleibt. Also ich wüsste jetzt nicht, wo es bei Fontane so ein Erschrecken dann auch beim Leser gibt über eine Welt, die plötzlich erstarrt. Und das ist in seinen Sätzen, seiner Sprache ganz genau abgebildet. Das ist einfach höchste Kunst. Und da würde ich dann auch sagen, das ist nahe bei Flaubert.
Und jetzt Stichwort Zeitsouveränität. Wir sind fertig mit dem Forum zum 200. Geburtstag von Gottfried Keller unter dem Titel Der Dichter und sein Double. Ich danke meinen Gästen Ursula Amrhein und Peter Vonmatt, beide Germanisten, und dem Schriftsteller Thomas Hürlimann. Die Gesprächsleitung hatte Burkhard Müller-Ulrich.